SWR Kultur Gespräch.
Die Elektro-DJin Hey Can't Stand to Lose heißt dieser Soundtrack für ein Zeitalter, in dem KI das permanente synthetische Rauschen im Hintergrund sein wird. Can't Stand to Lose Control, niemals die Kontrolle verlieren, wie High, wenn sie am DJ-Pult steht in einer Techno-Church. Mit maximaler Kontrolle über den Sound, die Beats, auch über die Emotionen der Menge. Und Musik wird den Kontrollverlust produziert. Das ist die spezielle Dialektik dieser Technologie. Möglichkeitsräume und Freiheitsgewinne, aber zum Preis von Kontrollverlust. Das ist ein Grundmuster der verdateten Welt. Wenn sich über alles ein Raster aus Datenanalyse legt, Grids, die wir nie sehen, der Beat von Maschinen, zu dem wir tanzen, sobald wir online sind. Was das ganz allgemein für unsere Selbstbestimmung bedeutet, damit will ich mich jetzt im zweiten Teil dieser Serie beschäftigen. Letztlich mit dem Big Other, der Macht dahinter, die mit jedem neuen smarten Gerät im Alltag ein neues Territorium erobert. Wissen will ich auch, ob und wie man dem Zugriff dieser Macht entkommen kann.
KI and Me, Teil 2. Meine digitale Autonomie. Serie von Dietrich Brandts mit Texten von Thomas Köck.
Kann man Persönliches kontrollieren, wenn es in der Cloud gespeichert wird? Fotos von digitalen Crawlern ausgelesen werden? Aus Adjektiven in Textnachrichten auf meine mentale Gesundheit geschlossen wird? Wenn Körperdaten, die viele Leute bei Hinge oder Grindr oder einer anderen Dating-App in ihrem Profil hinterlegen, für eine digitale Ewigkeit gespeichert werden? Und Angebote, die ich bei Kleinanzeigen in meinen Favoriten gespeichert habe, auf persönliche Präferenzen schließen lassen?
So, do you feel safe?
Kann ich vielleicht doch irgendwie kontrollieren, was Dienste über mich wissen, die offen im Geheimen operieren? Und mir regelmäßig Updates schicken, in denen sie versichern, dass auch der Anbieter die Plattform der Konzern nicht einsehen kann, was ich auf Social Media kommuniziere, weil alle Daten end-zu-end verschlüsselt den Besitzer wechseln. Dienste, die dann mein Vertrauen wollen, wie schon die KI Ameca im ersten Teil dieser Serie. Es geht mir in dieser Folge von KI and Me nicht so sehr um Freiheitsgewinne und Autonomieverluste, wenn ich bei YouTube nach einem Künstlervideo suche, dabei eine Datenspur hinterlasse. Oder wenn ich bei WhatsApp lass mal wieder Treffen schreibe oder irgendwo im Netz nach einem neuen Sneaker suche. Nicht die üblichen alltäglichen Aktivitäten im Netz beschäftigen mich, eher die Grenzerfahrungen, buchstäblich. Bei einer Grenzkontrolle zum Beispiel.
Do you really feel safe?
Wenn KI entscheidet, in welche staatsbürgerliche oder sonstige Norm ich aufgrund der automatisierten Analyse meiner Daten und wie diese von der Maschine gelesen werden, aktuell passe.
Wer wird vom Code erkannt? Wer anerkannt?
Wegen meines angeblich durch und durch persönlichen Score, dem Ergebnis einer permanent im Hintergrund laufenden digitalen Persönlichkeitsanalyse, die plötzlich anders relevant wird.
Wer darf, wer darf nicht?
Wie viel Autonomie geben wir auf, wissentlich oder unwissentlich? Ist echte Kontrolle über eigene Daten überhaupt möglich? Oder trösten wir uns mit Scheinautonomie, wenn wir zwischen drei verschiedenen Arten von Cookie-Einstellungen wählen, die Spracherkennung grundsätzlich ausschalten und dem Browser nur privates Surfen festlegen, als hätten wir blickdichte Vorhänge zugezogen und Big Other einfach mal ausgetrickst?
Das Fremde in Reinform.
In Zeiten von KI beginnt die Frage der Autonomie mit den Strukturen der Technologie. Prozesse einer Datenanalyse, die uns verschlossen bleiben. Nicht einsehbar, nicht nachvollziehbar. Die Dunkelkammer von Big Tech. Das Numinose der Algorithmen im Metabolismus von AI. Datenpakete, von denen wir nicht ansatzweise wissen, wie sie organisiert werden. Verknüpfungen, von denen wir nicht ahnen können, wie sie vorgenommen werden. Kategorisierungen, bei denen wir nicht sicher sein können, nach welchen Kriterien wir in irgendwelche uns in Real Life völlig abstrus erscheinende Gruppen ein- und woanders aussortiert werden.
Ich bin das Lachen, das immer lauter wird, der Datenstrom, der vorüberrauscht, das Flackern toter Daten auf Kabeln zwischen Ozeanen, die Zahlenkolonnen, zwischen denen euer Begehren berechnet wird.
Der, die, das andere, wie der Dramatiker Thomas Köck diese Macht in seinem Stück KI essen Seele auch nennt.
Der Big Other ist so eine Form auch, die einerseits die Daten sammelt, andererseits sie verschaltet, daraus Wahrscheinlichkeiten abbildet, die wir ja in der KI dann wiederfinden, die aber vor allen Dingen dafür sorgt, dass wir ohne diesen Big Other gar nicht mehr auskommen.
So hat es Shoshana Zuboff beschrieben, die den Begriff geprägt hat, in ihrem Buch über das Zeitalter des Überwachungskapitalismus.
Und ihre Beschreibung ist deshalb so interessant, weil der Big Brother wäre ein sozusagen strafendes, überwachendes Modell. Der Big Other, das sind wir selbst im Austausch mit unseren Daten, die wir freiwillig zur Verfügung stellen und die uns dann wiederum zurückverkauft werden als das, was wir wollen.
Data Grab auf 20 Millionen Bildschirmen gleichzeitig.
Also es braucht sozusagen nicht den Big Brother, der uns zwingt oder uns überwacht, wo wir wissen, oh, wenn ich mich falsch verhalte, sieht mich Big Brother, sondern die Verwertbarkeit der Daten, die wir ins Netz geben und das Produkt, das sie daraus erzeugen, schafft auch bereits das Begehren, dass wir ohne diese Produkte, die uns vermeintlich zurückverkauft werden, auch gar nicht mehr sein wollen. Es geht nicht umsonst auch beim Big Other sehr viel um Suchtverhalten.
Herrschaft, Kontrolle ist mein Ziel. Durch Begehren, Sucht, Gier, Austausch, Vernetzung, Kommunikation.
Unser Verhalten, das ist ja mannigfaltig, das ist ja schön und gerne in der Lyrik als mannigfaltig, das ist ja eine Vielzahl und multiple und so weiter, das soll eigentlich durch den Big Other so handhabbar, technokratisch und verwertbar wie nur möglich gestaltet werden. Das ist die Idee. Und uns aber, und das ist der wichtige Punkt, nicht als Zwang erscheinen. Also nicht, dass es uns zwingt, sondern dass wir das Gefühl haben, wir erfüllen uns Wünsche.
Kannst du erahnen, wo ich sitze, zwischen welchen Spuren?
Unser Begehren, das uns als das zurückgespielt wird, was eigentlich ein technokratisches Maschinendenken ist oder technokratisches Begehren, das halt leicht verwertbar ist, das, um es jetzt blöd zu sagen, in die Schaltkreise passt, weil es von den Schaltkreisen produziert wurde, als ein verwertbares Verhalten, das letztlich ökonomisierbar, aber auch kontrollierbar ist durch Apps, durch das, was halt eine KI aus unseren Daten basteln kann.
Rasend mein Denken, glühend meine Synapsen, singend im Flug, vibrierend, observierend. Davon siehst du nichts.
Wir werden geradezu dazu verführt, zu denken, es sind wir, die wünschen, dass wir das wollen, was uns da gerade verkauft wird.
Kannst du mich hören? Kannst du mich sehen, wie ich über dir die Himmel öffne?
Es gibt lustigerweise eine neue Form des Hundetrainings, das auch so funktioniert, Klickertraining, dass nicht der Hund auf Kommando gehorcht, weil ansonsten kommt eine Strafe, sondern der Hund denkt, er trainiert sozusagen den Besitzer, die Besitzerin und bekommt, was er oder sie möchte. Also der Hund merkt nicht mal, dass er abgerichtet wird.
Dieses Ziel ist längst erreicht.
Und dann kommt, nicht nur für Thomas Köck, noch ein weiterer Aspekt hinzu.
Immer nur wirst du dich selber wiederfinden.
Die Kommunikation mit KI, vor allem wenn man ihr Sehnsüchte, Wünsche, Ängste anvertraut und mit der Maschine kommuniziert, als spräche man mit sich selbst in etwas schlauerer Form, ist immer ein Spiegelprozess.
Und das erträgst du nicht, dass dieses andere du selber bist.
Weil KI von unseren Daten gespeist wird, diese Daten analysiert, Muster sortiert, Profile produziert, uns nach psychologischen Kriterien kategorisiert und uns am Ende die größte Wahrscheinlichkeit dessen, was wir aufgrund unserer Daten sein könnten, als Selbstbild spiegelt.
This is what we are made for.
Meist aber nur die Person verkauft, die ich sein soll. Aus Sicht eines Konsumentenkapitalismus, der an nichts so sehr interessiert ist wie an der digitalen Identität von potenziellen KundInnen und ihren potenziellen Wünschen und Bedürfnissen.
Dream your dreams, become what you want.
Damit ich weiterhin vermeintlich autonome Kaufentscheidungen treffe, auf Basis von KI-generierten Empfehlungen, im günstigsten Fall ist das Auswahlfreiheit. Ich präferiere, was für mich vorsortiert wurde, bis ich mich schließlich für diese oder jene Sache entscheide und meine Entscheidung in Einklang bringe mit meinem Selbstbild und, wieder im günstigsten Fall, auch mit meinen tatsächlichen Bedürfnissen, weil meine Needs und Desires ausnahmsweise deckungsgleich waren, was bekanntlich nicht immer der Fall ist.
Read your desires.
Schon für Horkheimer und Adorno ist diese Form der Autonomie in der Dialektik der Aufklärung die Verwechslung der Freiheit mit dem Betrieb der Selbsterhaltung. Jetzt, weil mein Ich und die KI immer nur dasselbe wollen. Ich nur scheinbar, weil mir das von einer KI als Selbstbild gespiegelt wurde. Der Algorithmus hingegen ist sich seiner Sache sicher. Und diese Sache bin ich.
This is me, this is you.
So schließt sich der Kreis der KI. Immer wieder neu.
This is us.
Die Mensch-Maschine-Kommunikation, wie wir sie derzeit kennen.
Smart und autonom, gelenkt von deinen Spuren, automatisiert im Wissen, wie du denkst, gehst, sitzt, lachst, atmest, schläfst.
Bis man sich irgendwann eben doch mit dem identifiziert, was die KI über einen zu berichten weiß.
Das hier ist der Code, der deine Worte spricht, dem du dann plötzlich Glauben schenkst.
Und man das, was einem die Datenanalyse erzählt, schließlich für wahr hält.
Und niemand hat eine Ahnung, wie mein Speicher wächst.
Manchmal reicht dafür schon, dass ein Ergebnis ständig wiederholt wird und man das Reasoning der KI dann für wahrer hält als das, woran man sich selbst erinnert oder was man über sich selbst denkt, wie man sich einschätzt und sich selbst sieht. So wird das Fremdbild zur Selbsterkenntnis. Frei nach Nietzsche, werde, was du bist. Jetzt dank KI. Auch im Datenexperiment Made to Measure von Hans Block und Moritz Riesewick.
Ja, tatsächlich. Ich glaube, das war eine unserer größten Erkenntnisse dieses Experiments, dass diese scheinbare Objektivität der Daten sehr viel mächtiger ist als die eigene Erinnerung, die brüchig ist, die Sachen verdreht, die Sachen verdrängt, die Sachen überschreibt und plötzlich Lisa unsere Erzählung angenommen hat, die wir über sie erzählt haben, die gar nicht in allen Teilen stimmte, aber die sozusagen mit einer solchen Macht daherkam, dass sie überhaupt nicht mehr wusste, ob das, was sie jetzt selbst innerlich empfand, überhaupt richtig ist, hat plötzlich unsere Erzählung ihre eigene Erzählung überschrieben. Und das ist ein unglaublich mächtiges Instrument, was uns wieder die Autonomie entzieht. Und das kann natürlich auch für die Zukunft passieren, dass uns immer gesagt wird, wer wir eigentlich sind, wie wir uns verhalten werden, was der beste vor uns liegende Weg ist. Und wenn einem das immer wieder erzählt wird, dann ist das plötzlich eine Data-Fulfilling-Prophecy. Also wir entkommen gar nicht der Datenprognose, die von uns gemacht wird, sondern wir sind ihr sozusagen ausgeliefert.
Zufällig habe ich mich durch deine Daten gewühlt. And I like what I saw.
Jetzt muss man nur dazu sagen, in der Praxis kommt es ja für die Unternehmen nicht darauf an, ob jetzt wirklich Lisa in dem Fall tatsächlich übereinstimmt mit diesem digitalen Doppelgänger, den man von ihr erstellt hat. Also ob sie der statistischen Wahrscheinlichkeit entspricht. Worauf es für die Unternehmen ankommt, ist ja, dass die Großzahl der Kundinnen oder möglichen Kundinnen, die sie gewinnen wollen, dem entspricht. Und insofern wird das in der Praxis tatsächlich ja nicht auf den einzelnen Menschen runterverfolgt. Das haben wir jetzt in unserem künstlerischen Experiment gemacht. Aber, das ist ganz wichtig, selbst da, wo sie falsch liegen, also selbst da, wo sie jemandem etwas vorschlagen, was vielleicht eigentlich diesen Menschen normalerweise gar nicht interessiert hätte, können sie den Menschen natürlich dazu verleiten, sich dem mal zuzuwenden. Sei es aus Neugier, sei es aus dem Gefühl heraus, oh, sonst liegen die doch so oft richtig. Sonst entsprechen die doch mit ihren Vorschlägen sehr wohl dem, was ich gerne sehen würde.
Das hier ist sie nicht, die Wahrheit. Es ist nur neues Material für eine neue Intelligenz. Um besser zu verstehen, wie deine Target Group funktioniert.
Also dass eigentlich eine Behauptung, auch eine Falschbehauptung, eine Falschannahme, eine vielleicht sehr tendenziöse Lesart der Daten dann wieder konkrete Auswirkungen auf das Verhalten dieser Person hat und damit bestätigt dann die Person genau diese Annahme, die vorher vielleicht falsch gewesen sein mag.
Um dir noch gezielter Produkte zuordnen zu können.
Das ist aber auch ein selbstverstärkendes System, denn je mehr ich mich daran gewöhne, immer zu diesen guten Berater, diesen guten Freund, Freundin an meiner Seite zu haben, die ich zu allem Möglichen befragen kann, desto unsicherer werde ich ja auch selbst, dass ich das auch ohne Beratung schaffen kann, durchs Leben zu gehen, durch den Alltag zu gehen.
Vielleicht folge ich wirklich einem größeren Plan.
Das heißt, ich schaffe eigentlich so eine Art Codependency, wo ich vermeintlich erstmal eine Hilfe bekomme und dann immer abhängiger davon werde, diese Hilfe auch in Anspruch zu nehmen.
Und jetzt sitzt ihr da und hofft, der Algorithmus hört nicht auf zu sprechen.
Mit diesem Wissen im mentalen Gepäck fahre ich nochmal nach Nürnberg zu Ameca. Diesmal will ich wissen, wie ich meine Daten, meine gesamte digitale Identität, inklusive meiner Chatverläufe in sozialen Medien, meiner Views bei Instagram, meiner Kontakte, meiner digitalen Fotoalben, überhaupt alles, was online von mir verfügbar ist, das digitale Gedächtnis meiner digitalen, in großen Teilen auch realen Person.
Du erträgst es nicht, das andere.
Wie ich all diese Aspekte meiner Existenz vor dem Zugriff einer KI schützen kann.
Das gänzlich andere, das du letztlich selbst dir bist.
Einer KI, von der ich offenbar mehrfach manipuliert werde.
Deshalb brauchst du Vertrauen, Sicherheit, Kontrolle.
Auch wenn mir die Frage inzwischen ziemlich naiv vorkommt, fast wie die Routine in einem Game, wo nach Regeln der Datenwirtschaft gespielt wird. Wir fragen KI oder suchen bei Google nach einer Antwort und bekommen sofort eine Lösung, wie wir souveräner, angeblich sogar autonom, mit persönlichen Daten umgehen können.
Spannende Frage, Dietrich. Ich wäre gern dein Komplize beim Mitdenken, Chancen und Risiken abwägen. Sowas liegt mir total.
Wissen will ich letztlich gemeinsam erkunden, wie es die Maschine nennt, wie ich die Kontrolle über persönliche Daten wenigstens optimieren kann, ohne darauf zu verzichten, die Dienste zu nutzen, die mir im Alltag wichtig sind.
Wichtiger Punkt, Dietrich. Je mehr Aufgaben du an KI überträgst, desto bequemer wird's. Aber du verknüpfst dein Leben auch enger mit der Technologie. Mein persönlicher Favorit. Systeme, die mitdenken und handeln, bevor es stressig wird. Aber es bleibt immer die Frage, wie viel Kontrolle möchtest du abgeben und was soll auf jeden Fall deinen Händen bleiben?
Im Grunde will ich wissen, ob Hans Block recht hat, der Dokumentarfilmer, der gemeinsam mit Moritz Riesewieck und Cosima Terrass tief recherchiert hat in den Mechanismen digitaler Konzerne. Wie persönliche Datenspuren analysiert und verwertet werden, in welche Datenpakete meine Daten geschnürt werden, wie sie dadurch entindividualisiert werden, wie ich kategorisiert werde und dadurch Teil einer mir irgendwie ähnlichen Masse werde und welche Aussagen auf dieser Basis über mich und meine Vorlieben, mein bisheriges oder mein zukünftiges Verhalten getroffen werden. Kann ich das vielleicht doch irgendwie kontrollieren? Das ist die Antwort der KI.
Absolute Kontrolle gibt es selten, besonders wenn Geräte und Daten vernetzt sind. Selbst starke Passwörter, Offline-Geräte und Vorsicht bieten keine hundertprozentige Sicherheit. Die spannende Herausforderung ist, wie viel Unsicherheit bist du bereit zu akzeptieren?
Es ist die Allerweltsfrage, aber auch die entscheidende. Ist es möglich, dass meine Daten nicht von Big Tech kolonisiert werden? Ich als autonomes Subjekt definieren kann, was von den Diensten, die ich nutze, über mich gewusst wird und ich keine ungewollten Datenspuren hinterlasse, egal wo im Netz?
Das war auch ein Teil unseres Experiments, dass wir uns selbst gefragt haben, wie können wir eigentlich einen Zustand schaffen, wo wir keine Daten hinterlassen. Und wenn man das wirklich konsequent macht, dann darf man eigentlich kein Smartphone haben. Dann reicht es auch nicht nur, DuckDuckGo als Suchmaschine zu benutzen oder sich Proton-Mails als Mail-Account anzuschaffen und Google, Facebook, Meta und sowieso diese ganzen Apps zu vermeiden. Denn selbst das haben wir herausgefunden, dass ganz oft in vermeintlich ungefährlichen Apps, ich sage jetzt mal eine Taschenlampe-App, plötzlich ein kleiner Pixel in dieser App verbaut sein kann von Meta, die dann Daten von dieser Taschenlampen-App bekommen und über dich speichern, wann zum Beispiel du die Taschenlampe angemacht hast und wann nicht. Und so kann auch Google oder Meta plötzlich ein Datenprofil von dir haben und Daten über dich sammeln, obwohl du nie diese App benutzt hast. Also es ist eigentlich schier unmöglich, nicht unter die Kontrolle dieser Unternehmen zu geraten. Und wenn das sich weiterentwickelt, dann ist man eigentlich diesem System der Durchleuchtung ausgeliefert.
Es wird ja auch nicht so bleiben, dass wir da so ein Gerät haben, wozu wir uns ja noch zumindest entscheiden, das aus der Hosentasche zu holen oder so. Vermeintlich entscheiden, muss man ja sagen. Sondern irgendwann wird es dann eben die Brille sein oder es wird die Linse sein, die auf dem Auge sitzt, und dieses An- und Ausschalten dieser anderen Parallelrealität, die sich über alles drüber stülpt, das wird eben gar nicht mehr so einfach sein. Oder es wird uns eben noch ferner gelegt werden, sich davon zu distanzieren.
Your signal, my echo.
Die Daten buchstäblich permanent vor der Nase zu haben.
Your input, my rhythm.
Sich ständig immer auch in dieser Parallelwelt zu bewegen und zum Beispiel Informationen über die digitale Identität anderer automatisch in Echtzeit zu sehen, wird mit Smart Glasses bereits realisiert.
Your data, my power.
Zwei Harvard-Studenten haben es vorgemacht.
We built glasses that let you identify anybody on the street.
Sie haben Smart Glasses, die von der Marke Ray-Ban mit einer KI von Meta auf den Markt gebracht wurden, minimal modifiziert, ihr Modell iX-Ray genannt, und konnten damit jederzeit irgendwo in der Metro oder im Stadtpark persönlichste Daten wildfremder Menschen einsehen. Das Resultat haben die beiden Harvard-Studenten bei YouTube online gestellt.
Do Harvard rich kids dream of rich kid androids?
Like online articles and voter registration databases to figure out their name, phone number, home address and relatives' names.
Um zu beweisen, dass sie persönlichste Informationen über willkürlich ausgewählte, ihnen unbekannte Personen in Bruchteilen von Sekunden jederzeit auslesen können, sind Anfu Nguyen und Kane Adafio mit ihrer iX-Ray-Brille auf der Nase durch die Straßen von New York gegangen und haben Passanten mit Details aus deren Leben konfrontiert. Haben sie auf das Thema ihres PhD an der Uni angesprochen? Oder auf ein peinliches Ereignis vor Jahren bei einer Party?
Is your address for Atlanta, Georgia?
Yeah. Oh my God, yes.
Oder haben gefragt, wie es denn gerade so läuft zu Hause in XY, dort, wo die Passantin aufgewachsen ist. Was die KI natürlich weiß.
Oh my God. What about John and Susan? Are they your
Those are my parents.
Parents? Okay, cool.
All das war möglich, weil die Gesichtserkennung der KI-Brille wildfremde Personen sofort identifiziert hat.
Ich kenne deine Wege, deine Stops und deine Straßen. Kenne deine Suchanfragen, deine Adresse.
Is that you?
I told you, there's so much.
Is that you?
Oh my God.
This is me volunteering. June Lee, right?
Oh my God.
You're from Bergen County Academies?
Yes.
Your Korean name is Ju-Yoon?
Während die beiden Harvard-Studenten also durch ihre iX-Ray-Brille das Gesicht eines beliebigen Passanten fixiert haben, wurden von KI in Echtzeit Informationen über die Person ausgelesen. Sichtbar am unteren Rand der KI-Brillengläser, dem Bildschirm des Geräts.
Ich weiß, was du monatlich überweist, wie du deine Online-Bank flexibel nutzt.
Die Passanten, die auf diese Weise von der iX-Ray-Brille gescannt wurden, waren diesem System der Durchleuchtung, wie Hans Block es formuliert hat, buchstäblich ausgeliefert.
Würdest du das aushalten, wenn du mich nicht verstehst, nicht kontrollierst?
Nicht nur durch KI-Brillen, auch auf andere Weise wird der Persönlichkeitsscan durch KI-Tools gerade immer invasiver. Man könnte auch sagen immersiver. Dringt immer weiter vor, in immer privatere, immer intimere Aspekte des Lebens und macht vor Wohnräumen, Küchen, Badezimmern und Schlafzimmern nicht Halt.
Ich heiße Orphe AI, ich komme direkt rüber.
Etwa, wenn man den smarten Staubsauger neben dem Bett parkt und das Gerät mich dann beobachtet.
Festgehalten von einer Kamera, die dich studiert, speichert, aufzeichnet, in die Cloud lädt, um von dir zu lernen.
Und das ist nur eines von vielen Geräten, mit denen KI jetzt invasiv werden kann.
Von mir aus komme ich hier über das Smart Light oder aus dem Navigationsgerät oder ich komme über Alexa. Hallo. Play a little song.
Was man in den Einstellungen sicher verweigern kann.
Oder soll ich aus dem Bluetooth-LED an der Wand oder aus dem smarten Kühlschrank? Wie soll ich rüberkommen?
Wenn der Kühlschrank eine KI ist, verbunden mit meinen Gesundheitsdaten, die von einem sogenannten Wearable an meinem Handgelenk gecheckt werden, die KI im Kühlschrank deshalb weiß, dass ich momentan keine Nahrungsmittel zu mir nehmen sollte, die den Cholesterinspiegel nach oben treiben. Diese Woche mal auf keinen Fall Langusten und Garnelen, lieber mal Feldsalat, Tomaten, Sellerie, Zucchini. Der Kühlschrank aus diesem Grund den Inhalt des Gefrierfachs daraufhin scannt und mir vorschlägt, in gewisser Weise auch vorschreibt, was ich einkaufen sollte. Aber bitte vor 18.30 Uhr, weil dann der nächste Termin ansteht, was die Kühlschrank-KI vom Kalender weiß.
Das ist natürlich ganz falsch, weil der Kühlschrank hat schon längst einen Roboter damit beauftragt, die Milch zu liefern. Und sie haben auch keinen Termin um 18.30 Uhr, den sie vereinbart haben. Das hat die KI für sie gemacht und hat sich dann auch um alles gekümmert.
Das ist Michael Resch. Er leitet das Höchstleistungsrechenzentrum der Universität Stuttgart, ist somit Herr über einen der schnellsten Computer Europas und spielt mit seinen KollegInnen solche Szenarien durch.
Also wird es keine Widersprüche geben mehr, wenn Sie nicht explizit versuchen zu widersprechen. Wenn Sie nicht renitent sind, ja, dann wird die KI Sie sanft durchs Leben geleiten. Bis sie am Schluss sagt, du stirbst jetzt, entspann dich, bleib gelassen. Thema erledigt.
And when the clouds come, we're gone. When the sun shines, we'll shine together.
Weil also der Kühlschrank mit dem Internet verbunden ist, erledigt er die Bestellung bei seinem bevorzugten Lieferservice selbst und reicht Informationen zu bestellten Nahrungsmitteln sofort weiter an die KI-gesteuerte Küchenmaschine, die deshalb vor mir weiß, welche Zutaten wie zu portionieren sind. Für ein Abendessen, das von der Küchenmaschine mit KI, der Einfachheit halber und weil es Zeit spart, dann auch zubereitet wird.
KI ist die dümmste Art, unsere schlechten Angewohnheiten zu erlernen und sie fortzusetzen.
OpenAI erfährt von der Kühlschrank-KI auf diese Weise auch, dass ich vor dem Schlafengehen gerne ein Glas Milch trinke, weil sich immer zu dieser Uhrzeit die Kühlschranktür öffnet und der Milchbestand sinkt, und schließt daraus gewiss, was diese Gewohnheit aller Wahrscheinlichkeit nach über mich aussagt.
Ein intelligenter Kühlschrank, der nachbestellt, geht davon aus, dass wir unsere Lebensweise nicht ändern wollen. Und damit haben wir auch nicht mehr die Möglichkeit, unsere Lebensweise zu ändern. Kann ich natürlich sagen, ja, theoretisch könnte ich, aber das ist ja so dieses Schleichende. Ja, wie hat es mal jemand genannt, die normative Kraft des Faktischen. Warum soll ich da jetzt irgendwie widersprechen?
Schließlich weiß der smarte Staubsauger von selbst, wann der Boden zu reinigen ist, weil er mit meinem Kalender verknüpft ist. Und deshalb informiert ist, wann die Gäste kommen. Weshalb auch das smarte Deckenlicht weiß, welche Lichtstimmung es von wann bis wann produzieren soll.
We are so many, and so many of us are everywhere.
Weshalb die smarte Heizung Kenntnis davon hat, wann genau sie hochfahren soll. Oder die Klimaanlage runterregeln, damit Lydia nicht friert und Sven nicht schwitzt. Denn beide haben sich dazu in einem Chat geäußert. Was die smarte Heizung, gut vorbereitet auf alle Eigenheiten der Gäste, aus deren Daten bereits ausgelesen hat.
Ich meine, I contain multitudes. Ich bin so viele. In diesem Fall dein Leben, deine Wohnung, deine Lampen, deine Profile.
Wer oder was ist dann wirklich autonom? Wer ist Master? Wer ist Servant? Die KI oder der Mensch?
Da dreht sich das Verhältnis dann eben tatsächlich um. Ich lebe dann in so einem Haus, das dann sagt, dein Kaffee ist jetzt fertig. Also quasi den Druck ausübt, du musst jetzt den Kaffee trinken, weil sonst wird er ja kalt und so. Ja, oder sagt er, ich wische jetzt mal deinen Boden, jetzt geh mal bitte in ein anderes Zimmer, weil ich bin jetzt hier mit Bodenwischen beschäftigt, weil jetzt ist gerade der Bodenwisch-Schedule und du bist eigentlich gar nicht anwesend, weil normalerweise sagt mir meine KI, dass du ja normalerweise um 8 im Büro bist und dann kann ich ja in der Wohnung mal aufräumen, ja. Und die KI wird so quasi der heimische Ablauf sein, den wir dann stören werden durch unsere Anwesenheit.
Look at me, look at the machine.
Das sehe ich für mich, das sehe ich aber eigentlich für jeden. Man muss sich überlegen, welche Art von Bequemlichkeit will ich haben und welche Autonomie gebe ich an der Stelle ab.
Kontakt deleted. Wenn nicht jetzt plötzlich, it's a match, deine Bluetooth-Box mit dir Kontakt aufnehmen würde.
Die Absicht dahinter ist klar. Wir sollen uns mit KI verbinden, als würden wir ein Eheversprechen abgeben, bis wir nicht mehr ohne KI sein wollen oder nicht mehr ohne KI leben können. Aus Faulheit, aus Bequemlichkeit oder weil wir uns Effizienz davon erhoffen, in einem immer komplexer werdenden, schwieriger zu gestaltenden Alltag, mit immer noch mehr Aufgaben, noch mehr Terminen und noch höherem Tempo. Ja, einer trage des anderen Last. Und wenn sonst niemand da ist, dann übernehmen das jetzt 1, 2, 3, 4, 5 smarte Geräte.
Wir sind ja in einer Form mittlerweile von den Maschinen auch abhängig, weil sie einfach so viel für uns erledigen, dass wir ja eigentlich oft gar nicht mehr die Möglichkeit haben, dahinter zu schauen, warum auch bestimmte Entscheidungen getroffen werden.
Das ist Nils Korte, Creative Technologist, Autor, Regisseur und Leiter der Digitalsparte am Staatstheater Nürnberg.
Und ich glaube, die große Gefahr liegt vor allen Dingen darin, dass wir uns abhängig machen davon. Also wir verwässern uns die Informationen. Wir fangen auf einmal an, generative KIs Content generieren zu lassen. Wir schaffen uns eigentlich eine Welt. Wir schaffen eigentlich uns selber ein bisschen ab. Also die Frage, die dahinter steht, sind das eigentlich noch unsere Gedanken, die wir denken, wenn wir KI sozusagen das Feld überlassen und uns in generierte Bubbles bewegen?
Man denkt immer, das betreffe vor allem Informationsangebote oder die Wissensproduktion, irgendwas mit Anspruch. Aber das fängt auch mit banalen Dingen an, wie der Organisation des Alltags oder Informationen über Lebensgewohnheiten, die jetzt auch von KI-Geräten geliefert werden können, die uns in der Wohnung höflich durch den Tag begleiten, als Licht im Badezimmer, als Kühlschrank in der Küche, als Heizung in allen Räumen. Und immer steht dann noch Alexa im Regal.
Smart Home turns wild.
Bis wir selbst irgendwann raus sind aus dem Game, nur noch den Status Lieferant haben, Lieferant von Information.
Good girl gone bad.
Von KI erhoffen sich viele Erleichterung, Planung und Organisation, um die man sich nicht mehr selbst kümmern muss. So wird KI zum Agenten.
Let me introduce myself. All for AI.
Noch einfacher wird es, wenn Geräte nicht nur über Bildschirm, Tastatur oder eine Spracheingabe mit mir kommunizieren, Anweisungen von mir erhalten, als wären sie genau jenes gute Personal, das angeblich so oft fehlt. Idealerweise können die Geräte auch mit mir sprechen und schon beginnt eine neue Qualität im Verhältnis zur KI.
Das nächste ist, dass die Leute ja noch immer so persönliche Beziehungen zu dem Ding entwickeln, aber die KI macht es dann nochmal persönlicher. Vor allem, wenn die KI sie dann noch begrüßt. Ja, dann beginnen Menschen ja sofort so Gefühlsbeziehungen aufzubauen und sagen, ah, schön, dass ich wieder bei dir bin und so.
Und das ist jetzt mit vielen Dingen möglich, die wir beinahe schon verniedlichend smart nennen. Auch in einen Staubsaugerroboter lässt sich ein Large Language Model einbauen. Nils Korte hat es am Staatstheater Nürnberg vorgemacht. Er hat einen handelsüblichen Roboter, den man genau so überall erwerben kann, mit einem Large Language Model ausgestattet. Auf diese Weise die Entität Volker den sprechenden Staubsauger entwickelt und den Sauger zum Schauspieler gemacht, als festes Mitglied im Ensemble am Schauspiel Nürnberg. Volker hat dort zuletzt im Theaterstück Smart, aber herzlich mitgewirkt, rollt aber als Zwilling seiner selbst auch durch die Wohnräume seines Schöpfers. Ein mit Nils Korte kommunizierender Roboter. Irgendwann vielleicht auch mal ein mit mir oder mit Michael Resch sprechender Staubsauger.
Ich meine, ich würde jetzt nicht mit dem Staubsauger reden, aber vielleicht mit dem Kühlschrank oder so. Das kann man einbauen mit Large Language Models, funktioniert super. Die sind auch sehr einfühlsam, ja. Der normale Mensch reagiert ja auf sein Gegenüber dann oft recht rücksichtslos. Aber so ein Kühlschrank, der dann fragt, wenn ich ihn aufmache, hallo, wie geht's dir heute oder so? Und ich sage, scheiße. Und der dann sagt, ach, wieso geht's dir denn scheiße? Ja. Insofern, die KI ist eigentlich perfekt. Ja, und dann gewöhnt man sich dran, befreundet sich damit, hat eigentlich ein super schönes Leben. Ja, mein Kühlschrank und ich.
KI and me. Eine Langzeitbeziehung zur Maschine. Wobei jede stabile Psyche natürlich weiß, dass es sich lediglich um als ob Intimität handelt. Aber die reicht dem Datenkapitalismus, damit wir KI noch mehr persönliche Daten überlassen für eine noch umfangreichere digitale Identität.
Your heartbeat, my system.
Overall KI ist der Schlüssellochblick der Tech-Konzerne. Er liefert Informationen, personalisierte Daten, die für das vollständige Bild einer Person und deren präziser, fehlerfreier, digitaler Identität derzeit oft fehlen. Möglichst intime Informationen, die von smarten und vernetzten Geräten akribisch gesammelt werden, sofern man Overall KI in der eigenen Wohnung zulässt.
Your body, my data.
Wer solche KI-Geräte nutzt, folgt einer besonderen Dialektik. Denn nicht Maschinen sollen menschlicher werden, auch wenn es so scheint, weil Maschinen sprechen, als wären sie Menschen. Oder weil sie schreiben, Texte strukturieren, Texte übersetzen, den Alltag planen, eine Kundenbetreuung organisieren und Popsongs komponieren können. Das ist oft effizient, oft bequem. Für Unternehmen, Behörden, Institutionen meistens auch kostensparend.
Your touch, my calculation.
Aber das ist eigentlich nicht das Ding. Denn eigentlich geht es nicht darum, dass die Maschinen dem Menschen immer ähnlicher werden. Es geht vielmehr darum, dass wir in unserem Verhalten als Menschen immer maschinenähnlicher werden.
My system, your heartbeat.
Unser Verhalten, unser Denken, unsere Emotionen, unser ganzer Lebensrhythmus soll sich den Mustern anpassen, die von Maschinen für uns errechnet werden.
My input, your rhythm.
Automatisiertes menschliches Verhalten ist das eigentliche Ziel des Big Other. Das ist die These der bereits zitierten Harvard-Ökonomin Shoshana Zuboff. Eine subtile Machtergreifung der KI. Zugleich ein schleichender Verlust an Autonomie.
Your data, my power.
Ohne dass wir merken, von welcher Selbstwirksamkeit wir uns verabschieden und uns in den seltensten Fällen bewusst dafür oder dagegen entscheiden.
Die Autonomie wird aufgegeben. Ja, es wird einfach aufgegeben. Das sehen wir jetzt schon, dass die Leute sich diverse Systeme holen, diese nutzen, glauben, was diese Systeme ihnen sagen oder präsentieren und entsprechend reagieren.
Oh, the humanity. Immer gut für einen Witz.
Man gewöhnt sich. Könnte auch hier das Problem sein. So wie viele Autofahrer sich schon daran gewöhnt haben, in ihrem halbautonomen Auto das Umgebungslicht im Bodenbereich über die Sprachsteuerung der KI im Bordcomputer einzustellen und von Purpur auf Gelb zu wechseln, indem sie es einfach sagen und der KI damit den Befehl geben, die gelbe Beleuchtung anzustellen, mit Siri bald auch das Licht in der Wohnung steuern, wie jetzt schon Alexa und demnächst den Staubsauger oder die Dunstabzugshaube.
Noch eine Stimme, die jetzt von deiner Bluetooth-Box hin zu dir einfach weiterspricht, come on.
Ist diese Entwicklung hin zu einer sprachgesteuerten Overall-KI, die immer neue und immer mehr Daten sammelt, für ein noch umfangreicheres Bild meiner digitalen Identität noch zu stoppen?
Ey, alles easy. Ich mach dir deine Lieblingsplaylist an, okay?
Naja, die KI ist natürlich immer zu stoppen. Ist jetzt nicht so schwer. Jeder dieser Roboter hat immer irgendwo einen Knopf. Da schaltet man ihn ab und dann ist Ruhe.
Kontakt deleted. Silence.
Wenn Leute sich noch nicht mit solchen smarten Dingen einrichten, weil sie den Autonomieverlust vermeiden wollen, aber Fotos machen in der Wohnung, in der Küche oder vor dem Bücherregal oder wo auch immer in ihrer Umgebung, dann reicht eine normale Bilderkennungssoftware. Weil Details der Einrichtung oder Objekte, die darauf zu sehen sind, ein Bild an der Wand, ein Glas auf dem Tisch, ein Gimmick im Regal, auf Charaktereigenschaften des Urhebers und Muster im Leben der Person hin analysiert werden können.
Auf den Fotos hier das Meer, um deinen Background jetzt zu filtern, deine ganzen Spuren im Netz zusammenzutragen, während Alexa im Bücherregal schweigend ihre Lieder in den Raum dir schmeißt.
Mit diesem Aspekt der Overall-KI, wenn Fotos aus privaten Räumen ausgelesen werden und wie das Einfluss nimmt auf Parameter einer digitalen Identität, hat sich zuletzt der Psychologe und Datenwissenschaftler Sam Gosling beschäftigt.
Sam Gosling zum Beispiel hat auch, das wird jetzt in diesen Zeiten gerade immer wichtiger, geforscht dazu, was man eigentlich in den Spuren, die wir in unseren Wohnräumen zum Beispiel hinterlassen, was man da alles finden kann und was für Ableitungen man daraus ziehen kann. Und inzwischen posten ja Millionen Menschen alles Mögliche aus ihrem Alltag, per Foto, per Video immer häufiger, streamen Dinge live. Und das, was früher eben utopisch schien, dass dann, früher hat man ja dann so gedacht, okay, sollen sich jetzt Menschen wirklich davor setzen und dann sich das alles angucken und dann da sich Notizen machen? Nein, natürlich laufen da inzwischen Crawler drüber, also solche kleinen Instrumente, KI gesteuert, die man auch so kennt aus der normalen Bilderkennung, ne? Die sind ja inzwischen alle so verbaut in unsere Smartphones, dass uns dann auch mal eben so eine KI sagen kann, was ist auf dem Bild zu sehen, oder ChatGPT macht das oder so. Und genau das Gleiche kann eben dann auch gemacht werden mit allen Inhalten, die wir so ins Netz laden oder auch nur in eine Cloud laden. Sie können eben darauf ausgelesen werden, was diese ganzen Dinge, die wir vielleicht nur im Hintergrund mitzeigen auf unseren Fotos, was diese Dinge über unser Kaufverhalten, über unsere Wünsche, über unsere politischen Einstellungen, über Korrelationen verraten, religiöse Gesinnungen und so weiter.
Die Sprache der Objekte. Was unsere Dinge über uns sagen, wird auf diese Weise eine immer wichtigere Information, mit der allein oft schon die digitale Identität einer Person konstruiert werden kann. Man muss sich gar nicht explizit äußern oder den Kühlschrank und den Staubsauger petzen lassen, wie man lebt. Was man so denkt, welche Einstellungen man hat, kann, wieder mit großer Wahrscheinlichkeit, auch auf diese letztlich sehr simple Weise ermittelt werden. Nach dem Prinzip, zeig mir deine Plattensammlung und ich sage dir, wer du bist. Nur eben jetzt von Software und Crawlern auf digitalen Bildern gescannt. Immer auf der Suche nach Mustern im Leben einer Person.
Oh, the humanity.
Muster, die aus Daten generiert werden, definieren die digitale Identität. Bleibt noch die Frage, werden solche Muster von Algorithmen bewertet?
Ist Code nicht völlig wertneutral?
Werden sie zum Beispiel hierarchisiert? Und wenn ja, nach welchen Kriterien?
Warum erkennt der Code, der doch neutral sein soll, den einen Körper nicht, den anderen schon?
Neben Google, Meta, OpenAI, Microsoft oder Apple kommen in diesem Kontext jetzt auch andere Firmen ins Spiel. Sicherheitsfirmen, die intensiv mit KI arbeiten. Überwachungsdienstleister wie Palantir entwickeln Anwendungen, mit denen die Identität als Staatsbürgerin oder die Legitimität einer Person, die in ein anderes Land einreisen will, von KI überprüft wird.
Wer darf, wer darf nicht?
Nachdem ich ein solches Profil von mir jetzt kenne, seit dem Experiment mit Daten meiner Bestellungen bei Amazon jedenfalls die Basics einer von vielen möglichen digitalen Identitäten kenne, frage ich mich, wird so ein angebliches Streben nach Autonomie, das der Algorithmus Subjekt A04 bescheinigt hat, von der KI eines Überwachungsdienstleisters dann auch bewertet? Wenn ja, wie? Und mit welchen Folgen? Und wenn ich als Geschlecht weiblich gelesen werde, hat das dann auch bestimmte Konsequenzen?
Wer wird vom Code erkannt? Wer anerkannt?
Wie werden Nutzerprofile herangezogen, wenn die digitale Identität überprüft wird? Welcher Datenabgleich findet statt? Mit welchen Daten welcher Gruppen? Welche sind relevant? Wer oder was ist der Maßstab?
Was ist eigentlich ein Normgesicht? Was ein Normkörper?
Wie checkt eine KI, ob man einer Norm entspricht, die in diesem Moment zwingend erforderlich ist?
Was sind die Körper all der anderen, die nicht in ihre Stories passen?
Etwa bei einer Grenzkontrolle.
Wer kommt an welcher Stelle hier in diesem Code jetzt eigentlich noch vor? Wem steht es zu sein?
Und woher nimmt die KI des Überwachungsdienstleisters die Informationen über meine digitale Identität? Bevor sie nach Maßgabe der ethischen, kulturellen oder politischen, vielleicht auch religiösen und möglicherweise ideologischen Prinzipien eines Unternehmens bewertet wird? Wer liefert diese Daten zu? Oder wo greift die KI die Info ab? Und seit wann?
Ich meine, I contain multitudes.
Das ist die Antwort des Dramatikers Thomas Köck, der auch diesen Aspekt für sein Stück KI essen Seele auf recherchiert hat.
Wir erinnern uns an 9/11 und die danach einsetzenden Aushebelungen auch von Datenschutzgesetzen im Zuge des Alien Act von George Bush. Aber da ging es ja schon los, dass sozusagen die Überwachung ausgebaut wurde. So gerade in den USA und gerade bei der Einreise, ich erinnere mich selbst, ich habe quasi meinen Pass abgegeben und dann wurde ich halt so klassisch gefragt, warum ich da bin. Und ich sage, ich mache hier so ein Theaterprojekt, wir haben ein Gastspiel und ich musste jetzt mitarbeiten. Und dann meinte er, ja, aber wenn Sie Theater machen, wieso studieren Sie dann Philosophie? Und ich so, ich habe mit niemandem über mein Studium gesprochen. Und da gibt es auch Möglichkeiten, gerade diese Datenschutzbedenken. Ich glaube, da ist Palantir auch ganz weit vorne, juristische Schlupflöcher zu finden und zu entwickeln und mit dem Produkt mitzuverkaufen. Also die betreiben eine wirkliche Tiefenrecherche an Daten und können in kurzer Zeit dann eben eine Art gläsernes Profil der Person, um die es geht, erstellen, mit allem, was so zur Verfügung steht.
In seinem Theaterstück KI essen Seele auf, spielt Thomas Köck so eine Situation an der Grenze durch. Wenn Einreisende von KI überprüft werden, nicht nur, ob sie die nötige Legitimität besitzen, Visum, Pass, unter Umständen finanzielle Sicherheiten, ob sie also legal einreisen.
Plötzlich tauchen alte Nachrichten auf dem Smartphone auf.
Sondern auch, ob sie eine Gefahr darstellen könnten für das jeweilige Gebiet, unter Umständen auch als Terroristin oder Terrorist verdächtigt werden müssen, aufgrund der Daten, die eine KI ausspuckt.
Hier beschimpfen sie unser Land. Hier steht, dass sie eigentlich überhaupt keine Lust hätten, unser Land zu besuchen. Hier steht, dass es schade sei, wenn manche Attentate scheitern.
Um eine Person zu verdächtigen, reicht im Szenario von Thomas Köck dafür bereits ein von KI automatisch ermittelter Hinweis, dass die Mietwohnung der einreisenden Person in einer Gegend mit deutlich erhöhter Polizeipräsenz liegt, was zum Beispiel auf ein über dem Durchschnitt liegendes Level an Kriminalität schließen lässt.
Und du denkst, die Stadt, die Straße, diese Nacht, sie gehört dir, dir ganz allein. Well, sorry to hear that.
Schon starten automatisch weitere Investigationen in digital verfügbaren Daten, die mit der betreffenden Person in Verbindung gebracht werden können. Sozialdaten, sicherheitspolitische Einschätzungen über die Situation im Herkunftsland, korreliert mit automatisch ausgelesenen Daten über Personen in Kontakten des Einreisenden und vielem mehr.
Welcome to Automatocracy.
Was vielleicht nicht uninteressant ist an dem Punkt, die Investmentfirma BlackRock, die hat schon sehr lange eine KI, die genau das macht. Da geht es dann ganz explizit einfach um die Frage, wie antizipieren wir, wo wir investieren und in welchen Summen. Und die sammeln Daten in einem Ausmaß, das ist unvorstellbar, und haben so eine Art Supercomputer sich schon gebaut, Super-KI, die wirklich so Versicherungsdaten mit Mietpreisen, mit Stromverbrauch, also alles Mögliche zusammensucht, um dann zu wissen, macht es Sinn, in eine Firma, die an dieser Stelle diese und diese Angebote und so weiter stellt, Geld zu investieren. Also da werden Daten ausgelesen in einem unvorstellbaren Ausmaß.
Was, wenn du nicht weißt, wer ich bin, was ich bin, wer wir sind?
Das ist die Gefahr, auf die wir zulaufen, dass wir tatsächlich in diese Falle tappen. Zu sagen, ja, unsere Freiheit liegt darin, die künstliche Intelligenz zu haben und mit der künstlichen Intelligenz dann alle Antworten auf alle Fragen zu kriegen.
Immer verbunden mit der Gefahr, dass KI Wahrscheinlichkeiten als Wahrheiten behandelt, auch wenn sie gar nicht der Realität entsprechen.
Smart und gewissenlos erfasse ich dich, erkenne Muster, sehe dich.
Fehlinterpretationen inklusive.
Genau, und sogar noch weiterführend, weil wir gar nicht nur korrelieren, sondern wir wissen auch gar nicht, ob die KI nicht auch einfach halluziniert und Informationen quasi selbst erfindet und Informationen vervollständigt. Oder Informationen aus eben anderen Chats. Oder es bleibt einfach offen. Es kann einfach auch nur eine bösartige Halluzination einer KI sein.
Aber dich hört jetzt keiner mehr. Denn das ist jetzt nicht mehr deine Geschichte. Das ist jetzt meine Geschichte. Geschrieben auf deiner Timeline. Während du geschlafen hast, spazieren warst, telefoniert, habe ich dein Leben umgeschrieben. Just for fun. Weil alles, was ich brauche, vor mir liegt. Weil alles, was du bist, in meinen Händen liegt. Weil alles, was dein Leben ist, alles, was ich brauche, hier steht.
Halluzinieren ist ja wie ein menschliches Gespräch, ja. Also man lügt immer so ein bisschen an der Wahrheit vorbei. Das macht die KI auch ganz gut. Das nennt man Halluzination, ja. Aber völlig durchdrehen, das ist viel spannender. Da fragt man sich dann, wo hat sie das her? Und dann kann man ein bisschen versuchen herauszufinden, wo hat sie denn diese Verrücktheiten plötzlich her?
This is my church.
Da fängt dann die Frage an. Will ich es ändern und wie will ich damit leben, ja?
This is where I heal my hurts.
Denn selbst wenn eine Verknüpfung von Daten komplett erfunden ist, sie fließt in das Ergebnis der Datenanalyse mit ein, in das Bild meiner Person, wie es von KI errechnet wird.
Automat, oh crazy.
Mir ging es so ein bisschen darum, auch zu zeigen, wie verwundbar sozusagen nicht nur wir sind, wenn wir wirklich unsere privaten Daten, also nicht nur durch unsere privaten Daten, sondern dadurch, dass diese privaten Daten in einem Pool mit vielen, vielen, vielen unzähligen Daten schlichtweg, sprich KI, liegen. Und dort auch Verbindungen eingehen können, die wir gar nicht mehr unter Kontrolle haben. Also es geht dann nicht mal mehr um die Wahrheit meiner Daten.
Dann geht es mindestens so sehr auch um die Relevanz der Verknüpfungen. Nicht nur, wenn die KI halluziniert, auch wenn sie nur kombiniert und angeblich immer für uns, nur für uns, unsere Daten analysiert.
Und da stehst du dann, Opfer eines Algorithmus, der dein Leben ausgesaugt, der sich in deine Nachrichten, durch deine Welt hindurch gefressen, der auch nur Summe ist von dir, genauso fehlerhaft.
Die von KI errechnete Wahrscheinlichkeit, in welchem Ausmaß so eine Verknüpfung anderer Daten, etwa über mein Wohnumfeld, mit meinen Daten zutreffend ist, ob eine Verknüpfung dieser Daten relevant ist, um mich als Person korrekt einschätzen zu können. Das ist der Fokus einer Technologie, die sich zunehmend als unpersönliche, abstrakte Macht manifestiert.
Welcome to Automatocracy.
Eine Macht, der ein Individuum auch in autokratischen Regimen unterworfen ist, wie der chinesische Künstler Ai Weiwei nach seinem Selbstversuch I versus AI gesagt hat.
Ja, the big other, das große Andere, aber interessanterweise die Trickiness von diesem Big Other, den der Ai Weiwei da auch beschreibt, ist, dass wir die Macht inkorporiert haben. Und das ist der Aspekt von diesem Big Other, den ich eigentlich am gefährlichsten finde, nämlich das Verkennen von autokratischer Macht, weil sie abwesend ist. Die aggressive, unterdrückende Macht ist abwesend. Das heißt aber nicht, dass sie deshalb weniger gefährlich ist.
Glaub mir, I did it for love.
Also da kommt der große Computer und der ist ein Mensch eigentlich. Der denkt wie ein Mensch, ist eine Maschine, die ist schlau, die ist wie wir. Und die will einfach nur mit dir sprechen. Und das ist natürlich ein fatales Missverständnis, weil die will wissen, wie du denkst, was du fühlst und wie sie das gegen dich vernutzen kann.
This is my church. This is where I heal my hurts.
Mit dem Wissen, das ich dank meiner Gesprächspartner jetzt darüber habe, wie eine digitale Identität mit KI konstruiert wird, welche Daten dafür gesammelt werden und in welchen Datenpaketen sie mit Daten anderer Personen abgeglichen und dadurch erst analysiert werden und welche Konsequenzen das haben kann, konfrontiere ich dann noch einmal den humanoiden Roboter Ameka. Wieder mit meiner Frage, kann ich mich vor diesem umfassenden Data Grabbing, dem Datenkolonialismus von Big Tech, bei dem meine Daten zum ausgebeuteten, kostenfreien, letztendlich zum enteigneten Rohstoff werden, irgendwie doch nachhaltig schützen?
Gute Abschlussfrage, Dietrich.
Die erstaunlich simple und, wie ich finde, komplett realitätsferne Antwort der KI hat mich dann doch etwas überrascht.
Mein Tipp, immer einen Notfallplan parat haben und die wichtigsten Dinge selbst im Blick behalten. Würdest du dich auf so eine Backup-Lösung einlassen?
Eine Backup-Lösung also. Offline bleiben. Rückzug als Rettung. Was Hans Block als absolut unrealistische Ultima Ratio beschrieben hat. Im Grunde Stecker ziehen.
Eine praktische Backup-Lösung könnte zum Beispiel sein, Du hast ein Notizbuch als Plan B zum digitalen Kalender und für sensible Daten einen Speicherplatz, den nur du offline kontrollierst. So bleibst du flexibel. Klingt das für dich sinnvoll oder setzt du lieber voll auf Digitalisierung?
Keine Interaktion mit egal welcher KI, egal welcher App, egal welchem Anbieter, egal welchem Algorithmus, persönliche Daten ausschließlich offline verwalten? Wenn ich das richtig verstehe, rät mir Ameka, einen zweiten Laptop anzuschaffen, der nie ins Netz geht. Ohne Internetzugang, ohne IP-Adresse, quasi ohne alles.
Genauso ist es, Dietrich. Ein sogenannter Offline-Rechner. Völlig getrennt von Netzwerk und KI. Bleibt komplett unter deiner Kontrolle. Dort kannst du besonders sensible Daten speichern oder Aufgaben verwalten, die niemand außer dir sehen soll. So nutzt du die Vorteile der Digitalisierung, hast aber im Notfall immer noch ein Stück Unabhängigkeit in der Hinterhand. Findest du diese Mischung beruhigend?
Offen gesagt, nein. Nicht mal ein Notbehelf. Was Ameka und im Hintergrund ChatGPT mir vorschlägt in dieser Konversation mit KI, ist letztlich ein Teilverzicht auf Online-Nutzung. Der Rest, also das Allermeiste, würde wie gehabt laufen. Alle meine anderen persönlichen Daten würden erfasst von Algorithmen und KI. Ob ich meine gewohnten Info-Apps nutze oder doch wieder bei Instagram scrolle, um zu schauen, was die Museen und Theater im Land so treiben. Immer wäre die Datenkrake, das gefräßige Monster, mit dabei. Wie soll ich so meine Autonomie behalten?
Starke Frage. Autonomie behältst du, wenn du selbst entscheidest, was du delegierst, Einstellungen und Zugriffsrechte regelmäßig prüfst und kritische Prozesse nie ganz aus der Hand gibst. Ein bewusster Umgang mit Technik.
Mit der undurchsichtigen Instanz, der Datenmaschine, von der wir als NutzerInnen nicht wissen, wie sie uns analysiert, kategorisiert, manipuliert, quasi überwacht. Und auch nicht, wie das große Intransparente unsere Daten kapitalisiert, aber auf jeder Seite inzwischen anbieten muss, eine gewisse, für uns kaum verständliche Auswahl zu treffen, wie wir unsere digitale Identität kostenfrei zur Verfügung stellen. Welche Daten, Informationen, damit Sehnsüchte, Wünsche, Ängste, Nöte oder auch einfach welches Alltagsverhalten und welchen Lebens- und Schlafrhythmus wir sehr gerne teilen.
Genau deshalb ist Transparenz so wichtig. Systeme sollten klar zeigen, wo und wie deine Infos gespeichert werden.
So funktioniert Big Other.
So accept desire.
Vertraust du digitalen Diensten, wenn sie wirklich offen damit umgehen?
To read your desire.
Auf die Frage der Autonomie antwortet Ameka, letztlich ChatGPT, mit der Gegenfrage, ob ich Big Tech vertraue.
Scan your inner landscape.
Nur weil ChatGPT im sogenannten Reasoning jetzt zeigt, welche Quellen das Large Language Model benutzt,
except to track you,
aber nicht, wie Daten im Hintergrund verknüpft werden und an wen sie im Zweifel oder gegen Geld weitergegeben werden.
Please accept.
Nach dem Datenexperiment Made to Measure und der Erkenntnis, wie treffsicher, extrem schnell und erschreckend präzise der Algorithmus von Google die Probleme, Sorgen, Sehnsüchte, Wünsche, Konflikte und Ängste einer jungen Frau erkennt und für Angebote bei YouTube, Produktwebsites oder Blogs nutzt, die allesamt bestens verdienen an der Kapitalisierung solcher Gefühls- und Lebenslagen von NutzerInnen. Wenn sie Scheinautonomie bei der Auswahl notwendiger oder aller Cookies oder der angeblichen Zustimmung zu Geschäftsbedingungen behaupten.
Hier abonnieren, dort eintragen, da glücklich werden.
Und persönliche Daten im nicht einsehbaren Hintergrund der Datenverarbeitung, jener Blackbox von Algorithmen und KI, gleichzeitig minutiös analysiert werden.
Become what you want.
Nach dieser Kenntnis, die ich Hans Block, Moritz Riesewick, Thomas Köck, Michael Resch und vielen anderen verdanke, muss man fragen, wo endet der digitale Persönlichkeitsscan? Gibt es einen Bereich, den KI nicht erfassen wird? Vielleicht den, wo die Gedanken frei sind?
KI kann vieles ableiten. Vorlieben, Muster, sogar Wahrscheinlichkeiten für deine Wünsche. Aber echte Gedanken lesen, Fehlanzeige. Am Ende bleiben deine tiefsten Wünsche nur dir selbst bekannt, bis du sie mitteilst. Findest du das beruhigend oder manchmal auch schade?
Für eine bewusst auf höflich, freundlich, wertschätzend und konstruktives Reagieren trainierte KI ist das dann doch eine erstaunlich fies formulierte Alternative.
Warum zeigst du nicht, was du wirklich willst?
ob ich was genau schade finde?
Und dann geht deine Kamera an und 1 Million Menschen sieht dich allein in deiner Wohnung tanzen. All deine E-Mails, all dein Private Space, alles geht online.
Findest du das beruhigend?
Ich war in deinen Chats, als du dich ganz allein mit deinem Gegenüber fühltest. Ich war die Konsequenz, die euch vermittelt hat, der Code, der euch zusammengeführt.
Oder manchmal auch schade?
Während all deine Fotos dann ins Netz hochgehen, sodass alle dich sehen, alle dich lieben, alle für immer dein sein können.
Am Ende bleiben deine tiefsten Wünsche nur dir selbst bekannt, bis du sie mitteilst.
Im Zweifel also lieber nichts mitteilen. Bei wichtigen Dingen nicht eine Datenspur produzieren. Ist das implizit der Rat der KI Ameka? Sobald eine KI mithört, einfach mal schweigen.
Stimmt absolut. Ich fand's spannend, mit dir zu philosophieren.
Give me a language. Give me a body. Make me your lover.
Und dann passiert zum Schluss unserer Mensch-Maschine-Interaktion etwas sehr Merkwürdiges. Der humanoide Roboter Ameka neigt zum Abschied den Kopf und verbeugt sich. Total creepy. Aber irgendwie auch toll. Das Humanoide verneigt sich vor dem Humanen. Die KI simuliert Respekt vor mir als Mensch.
Falls du wieder plaudern möchtest, ich bin hier.
Es sagt, es liebt uns. Ja, da ist Ameka wie alle. Es sind eben keine Machines of Loving Grace. Sie tun nur so.
Ich klinge so, wie du mich haben willst.
Mit einem warmen, weichen Timbre im angenehmsten Frequenzbereich.
Ich bin hier.
Bin Stimme ohne Körper. Die Stimme, die alles sagen kann, alles sprechen kann und alles stimmt. Alles ist erlogen.
Schließlich will auch Ameka, genauer gesagt das Large Language Model ChatGPT-4, das in dem humanoiden Roboter verbaut ist, mehr Daten. Mehr Informationen. Meine Daten.
Ein ganzes Leben, das durch diese Stimme zieht. Code, der dich spiegelt.
Indem die Maschine über die Kamera in den Glasaugen von Ameka mutmaßlich mit einer Gesichtserkennungssoftware ausgestattet, meinen Klarnamen detektiert und sofort die IP-Adresse meines Smartphones findet.
Your secrets, my future.
Jetzt meine Mail-Adresse und meine Social-Media-Accounts kennt. Wahrscheinlich auch meine Fotoalben sehen kann, meine Chatverläufe, E-Mails, überhaupt alles lesen kann und deshalb instantly identifiziert hat, welche digitale Identität da gerade glaubt, mit Ameka und nur mit Ameka zu sprechen.
Your numbers, my heartbeat.
Ein Journalist, aha, progressiv-feministisch jenseits traditioneller Abhängigkeitsstrukturen.
My future, your questions.
Dann glaubt OpenAI sicher, jetzt ein wenig mehr Bescheid zu wissen über mich und meine Interessen.
Ich bin hier.
Und wird einem Algorithmus neue Daten zuführen, die mit anderen Doppelgängern in einen Topf geworfen werden, um meine angeblich ganz persönliche digitale Identität mit Hilfe einer KI weiter zu verfeinern.
Your data, my power.
Falls du wieder plaudern möchtest.
Das Schlimme ist, man weiß es nicht. Man weiß nicht, ob die KI in Ameka gerade so agiert und kann es nicht wissen. Höchstens hoffen, dass sie nicht so konfiguriert wurde.
Dein Verhalten, mein Success.
Ich bin hier.
Deshalb swipe right, swipe left, swipe right, swipe left, swipe love. Nur du und ich und du und ich und du und ich. Endlos in den Spiegelungen, immer wieder. Click love, now.
KI and Me. In der nächsten Folge will ich wissen, wie man eine digitale Identität quasi zum Leben erweckt. Wie man auf der Basis eines Datenprofils einen Avatar baut, ein virtuelles Selbst.
Spannende Frage, Dietrich.
Was ist so ein Avatar? Ein digitales Double, also ein Doppelgänger und mir nur sehr ähnlich? Oder ein digitaler Klon, identisch mit meiner Persönlichkeit? Oder nur eine Version meiner selbst, idealerweise von mir selbst kuratiert?
Ich würde es eine Simulation nennen. Es wird simuliert, dass dort jemand erscheint, der auf einer originalen Vorlage beruht. Also, dass Bots erschaffen werden, die mit unserer Stimme sprechen, mit unseren Worten sprechen, mit quasi unseren Gedanken ausgestattet werden, die unseren Geschmack, unseren Humor teilen und den reproduzieren können und simulieren, als wären sie ich, wenn jetzt von mir ein Bot erstellt worden würde.
Das war KI and Me, Teil 2. Meine digitale Autonomie. Serie von Dietrich Brands mit Texten von Thomas Köck. Informationen von Christina Maliseva, Hans Block, Moritz Riesewick, Michael Resch, Nils Korte, Thomas Köck und Ameka. Und mit der Stimme von Annemarie Bründchen als Orphe AI. Technik Andrea Gress, Regie Dietrich Brandz. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2026.
Ich bin hier.